Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf einige Verse aus 1. Mose 22, 1. Mose 22, 1 bis 2 und 9 bis 14. 1. Mose 22, 1 bis 2 und 9 bis 14. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und weiter Vers 9 bis 14. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und unterband seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Das hebräische Wort ist mehrdeutig, eigentlich auch hauptsächlich sehen, das heißt, der Herr sieht oder der Herr wird ausersehen und dann im weiteren Sinne eigentlich dann dafür sorgen. Soweit, wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich heute Morgen an diesem Karfreitag für deine Gegenwart, für deine Liebe, für deine Treue und für deine vergebende Gnade ganz besonders an diesem Tag, dass du dich über uns Sünder erbarmt hast, dass du selbst Mensch geworden bist, hast dich an unsere Stelle gesetzt und bist für uns in den Tod gegangen, hast für uns die Strafe auf dich gezogen. Und mach uns das doch auch heute Morgen allen, die wir hier vor Ort sind oder aus der Ferne mit uns dazuhören und dabei sind, ganz deutlich, dass es doch in jedes Herz ganz tief im Innersten trifft, dass wir uns als Sünder erkennen, die deine Gnade brauchen, denn sonst hättest du ja nicht kommen müssen, wenn auch nur ein einziger von uns aus eigener Kraft und Vollkommenheit gerecht wäre, dass wir das erkennen, dass wir uns durch deinen Geist unsere Verfehlungen, unsere Sünde, unsere Erlösungsbedürftigkeit zeigen lassen, umkehren zu dir auch immer wieder neu, wo wir es nötig haben und so wirklich dein Heil, Segen, die Fülle in unser aller Leben strömt, in unsere Gemeinde hinein und überall, wo Geschwister versammelt sind. Dir sei Lob und Dank. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Text für unser heutigen Karfreitag Predigt zwei Verse aus Johannes 19, die Verse 17 bis 18, Johannes 19, 17 und 18 zum Thema der Berg des Heils. Und er, nämlich Jesus, trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Es gibt einen Ort auf dieser Erde, der ganz und gar einzigartig ist. Ist übrigens nicht die Eichenauer Kirche. Dieser Ort ist mit keinem anderen Ort auf der ganzen Welt, ja mit keinem Ort im ganzen Universum zu vergleichen. Diesen einen Ort hat Gott auserwählt als Ort des Heils. Von Ewigkeit her hat der Herr diesen Ort zur Erlösung ausgesucht. Es ist ja schon spannend, immer wieder wird ja die Frage, gerade auch im Blick Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, wo es dann besondere geheiligte, geweihte und sonstige Plätze gibt, geweihte Orte, Kirchen etc. Gibt es wirklich besondere Orte? Normalerweise nicht, bis auf diesen einen einzigen. Stellen wir uns vor, dabei, wie unvorstellbar groß unser Universum ist. Nach derzeitiger wissenschaftlicher Erkenntnis hat es einen Durchmesser von 78 Milliarden Lichtjahren, sprengt unser Vorstellungsvermögen in jedweder Hinsicht. Denn Licht ist schnell, sehr schnell sogar. In einer Sekunde legt es 299.792,458 Kilometer zurück. Weil das etwas kompliziert ist, rundet man es in der Regel auf und sagt, Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Der Erdumfang beträgt bis zu 40.000 Kilometer. Das heißt, Licht ist so schnell, dass es die Erde pro Sekunde etwa 7,5 Mal umkreist. In 1,3 Sekunden ist das Licht vom Mond bei der Erde. In einer Minute schafft das Licht 18 Millionen Kilometer. 8,3 Minuten braucht es von der Sonne bis zu uns. An einem Tag schafft es 26 Milliarden Kilometer. Das hört sich jetzt nach wahnsinnig viel an. 26 Milliarden Kilometer können wir uns auch schon nicht wirklich vorstellen, also ich nicht. Aber allein die Galaxie, in der wir uns befinden, die Milchstraße, hat einen Durchmesser von mehr als 100.000 Lichtjahren. Ein Lichtjahr misst die Strecke von 9,46, also da haben wir nochmal die Zahlen. Ein Lichtjahr misst die Strecke von 9,5 Billionen, das sieht dann ungefähr das sind dann die 100.000 Lichtjahre, 100.000 seht ihr dann angeschrieben. Also schon bei der Zahl der Nullen wird man leicht verwirrt. Das ist unsere Galaxie nach derzeitiger Erkenntnis. Und in der befinden sich etwa 300 Milliarden Sterne wie unsere Sonne. Das ist aber nur unsere Galaxie. Innerhalb des Universums ist eine solche Galaxie, so ein Bild, wo so die Galaxien im Vordergrund etwas vergrößert dargestellt wird, die weiteren Punkte im Hintergrund sind weitere. Innerhalb des Universums geht man davon aus, dass eine solche Galaxie mit 300 Milliarden Sternchen aber eben nur ein Pünktchen ist. Aufnahmen des Hubble-Teleskops legen nahe, dass man mit heutiger Technik von der Erde aus über 50 Milliarden Galaxien beobachten könnte. Weitere Milliarden verlieren sich in den unermesslichen Tiefen des Universums. Und wie gesagt, insgesamt 78 Milliarden Lichtjahre groß soll das Universum in etwa sein. Warum ist das für uns heute am Karfreitag so wichtig? Wenn wir uns eben vorstellen, so groß ist das Universum. Manche fragen mich auch immer wieder, gibt es da auch irgendwo sonst noch extraterrestrisches Leben? Ich sage immer wieder, die Bibel schließt es meines Wissens nicht explizit aus, aber implizit wohl schon. Denn so unglaublich das ist, der Schöpfungsbericht sagt, die Erde ist das inhaltliche Zentrum und der ganze Rest ist quasi nur zur Deko und zur Beleuchtung. Ein lieber Mensch hat diese Woche gesagt, so quasi die Disco-Beleuchtung für die Erde vom Himmel dahin, vom Herrn dahin gehängt. Also wir können bis zum Erweis des Gegenteils nicht davon ausgehen, dass es sonst in diesem ganzen Universum kein Leben gibt. Denn so groß das Universum auch ist, inmitten dieses riesigen Universums hat sich der Herr eine Galaxie ausgesucht, eben unsere Milchstraße. Und in dieser Milchstraße mit ihren rund 300 Milliarden Sonnen sucht sich der Herr unser Sonnensystem aus. Und in diesem Sonnensystem wiederum sucht er sich unseren Planeten Erde aus, der nicht mehr ist als ein Staubkorn in den Weiten des Universums. Und auf allen Kontinenten der Erde erwählt sich der Herr mit dem Pfeil markiert ein Fleckchen in Vorderasien, das Land Kanaan. Und in diesem Land Kanaan erwählt er sich einen Hügel, der Berg des Heils sein soll für alle Menschen. Der Ort der Erlösung für das ganze Universum. Da sehen wir vorne den Felsendom, wo entweder dort oder etwas rechts davon, was ich eher vermute, der Tempel stand und im Hintergrund, immer etwas schwierig auf den Bildern zu erkennen, duckt sich da hinten mit den dunklen Kuppeln die Grabeskirche, wo schätzungsweise der Kreuzigungsort Jesu war. Da sehen wir es dann nochmal hier so. Das ist der Berg des Heils, dieser Ort, den sich der Herr inmitten dieses riesigen Universums auf unserem Planeten im Land Kanaan auserwählt hat. Da irgendwo Tempel und da hinten Grabeskirche, Ort der Kreuzigung. Schon im Alten Testament vor mehr als 4000 Jahren hat Gott auf diesen Ort hingewiesen. An ihm soll Abraham seinen Sohn opfern. Wir haben es gerade vorhin in der Lesung gehört. Da sagt Gott eines Tages zu Abraham: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh in das Land Moria und opfere ihn da selbst zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Liebe Geschwister, das ist ein unglaublicher Augenblick. Viele Jahrzehnte hatte Abraham auf diesen Sohn gewartet. Er hatte bekanntermaßen die Hoffnung schon verloren, dass Gott ihm diesen Sohn und Erben überhaupt noch schenken wird. Der Kleinglaube, Geschichte mit Ismael und Hagar, hatte ihn schon übermannt. Aber dann wieder alles erwarten, über alle Hoffnung hinaus, über alles menschliche Begreifen können hinaus, war das Wunder im hohen Alter noch geschehen. Sarah bekommt mit 90 ihr erstes Kind, den verheißenen Sohn und Erben. Die Freude ist riesengroß. Und jetzt kommt Gott und will dem Abraham diesen einzigen Sohn wieder wegnehmen. Und es ist wichtig, dass wir die ganze Dramatik dieser Situation verstehen. Da geht es ja nicht nur um den Sohn, das wäre ja schon schlimm genug, das übersteigt ja schon unser Vorstellungsvermögen an Not, an Sorge, an Kummer, an Schmerz. Aber das reicht ja viel, 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 viel tiefer. Gott hatte dem Abraham verheißen: Ich will dir ein eigenes Land geben. Dir und deinen Nachkommen. Aber wenn der einzige Sohn geopfert ist, dann hat Abraham keine Nachkommen mehr. Wer soll das verheißene Land erben? Dann kann er diese Verheißung vergessen. Die kann er in den Wind schreiben, die kann er abhaken. Gott hatte dem Abraham zweitens verheißen: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Aber wenn der einzige Sohn geopfert ist, dann gibt es keine Nachkommen mehr, dann gibt es kein Volk, dann kann Abraham auch diese zweite Verheißung vergessen. Und dann hatte Gott dem Abraham drittens verheißen: In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Aber wenn er keine Nachkommen hat, dann kann von denen auch kein Segen ausgehen. Dann kann er auch diese dritte und letzte Verheißung abhaken. Das heißt, indem Gott das Leben des Isaak fordert, fordert er nicht einfach Abrahams einzigen Sohn. Er stellt damit automatisch und zwangsläufig alle Verheißungen, die er jemals dem Abraham gegeben hat, in Frage. Wenn Isaak geopfert ist, ist jede Hoffnung auf Erfüllung dieser Verheißungen vollständig zunichte gemacht. Alles, wofür Abraham sich im Vertrauen auf den Herrn auf den Weg gemacht hat, heraus aus dem Stadt Ur, aus dem Land Haran, hinein ins fremde Land Kanaan. All das, wofür er diese Mühen auf sich genommen hat, fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen, löst sich in nichts auf. Was ist Gottes Wort dann noch wert? Wie soll Abraham dem Herrn noch vertrauen, wenn der ihm alles nimmt, was er ihm verheißen hat? Stellt euch vor, Gott verheißt euch eine gewaltige Luxusvilla am Meer, genauso wie sich's meine Frau mal gewünscht hat, am Sandstrand unter Palmen, wobei ich immer gesagt habe, viel zu gefährlich, da fallen dir nur die Kokosnüsse auf den Kopf. Aber stellen wir es uns trotzdem mal vor, Frauen haben ja manchmal solche Wünsche und Träume, aber die verheißene Villa liegt in einem entfernten Land. So macht ihr euch auf den Weg im Vertrauen auf die Verheißungen Gottes. Zu Fuß geht's los mit reichlich Marschgepäck. Ihr quält euch Woche um Woche, Monat um Monat über staubige, steinige Straßen, steile Berghänge hinauf, kilometerweit durch trockene, heiße Wüsten. Die Zunge klebt am Gaumen. Es geht über eisige Bergpässe. Die Kälte dringt durch Mark und Bein. Aber das Ziel lohnt die Strapazen. Die Freude auf die Villa am Strand mit den Palmen ist da und sie treibt. Zähne zusammenbeißen, durchhalten und dann nach jahrelangem Unterwegssein, der letzte Hügel ist erklommen und tatsächlich der Blick geht nach unten an den Strand, da liegt sie. Die Villa von unglaublicher Pracht und Schönheit, eingebettet in satten Grün der Palmen und dahinter ruht tiefblau das Meer. Der ganze Aufwand hat sich gelohnt. Mit Riesenschritten geht's den Berg hinunter zum Greifen, dem Ziel zum Greifen nah. Noch 300 Meter, dann seid ihr da. In diesem Augenblick rollt wie aus dem Nichts eine gewaltige Flutwelle heran. Vor euren entsetzten Augen wird die Traumvilla von den Fluten ins Meer gerissen und wenige Minuten später ist nichts mehr übrig davon als ein aufgewühltes Fleckchen Sand. Und draußen auf dem Meer wippen noch einige Gipfel der untergehenden Palmen. Liebe Geschwister, so und noch viel schlimmer war die Situation für Abraham in diesem Moment. Alles geht im Prinzip vor seinen Augen unter, müsste man meinen. Und dann das Überraschende, liebe Geschwister, wir sehen kein Hadern mit Gott bei Abraham. Wir sehen kein Hadern. Wie tief und grenzenlos muss das Vertrauen des Abraham zu seinem Herrn gewesen sein. Der nächste Vers teilt uns ganz lapidar mit, da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Er hat sich nicht mal Bedenkzeit erbeten. Also ich glaube, ich hätte gesagt, der liebe Herr, also erstens geht es schon mal gar nicht und zweitens, da musst du mir doch noch wenigstens eine gewisse Zeit geben, mich da mal drauf einzustellen, das zu reflektieren etc. Ja. Er hat sich nicht mal Bedenkzeit erbeten, keine Schonfrist. Der Herr sagt's und am nächsten Morgen, unmittelbar, unverzüglich, packt der Abraham seine Sachen und zieht los. Macht sich auf ins Land Moria. Und was für ein Weg, liebe Geschwister, von seiner Heimat, von seinem Zelt, in dem er die Sarah zurücklässt, hinauf auf diesen Berg. Was für eine Qual muss jeder Schritt gewesen sein. Der Herr führt ihn hinauf auf einen Berg, er bindet seinen Sohn Isaak, er nimmt das Messer, er erhebt, die Bibel zeigt es ganz anschaulich, dramatisch, er holt schon aus. Eine halbe Zehntelsekunde später und es ist rum, um seinen Sohn zu töten, den einzigen, den er lieb hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Lesen, ich schmeiße es mal an die Wand, wie die Bibel das betont. Gott sagt nicht einfach, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Er sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Gott weiß ganz genau, was er fordert. Und er betont es ganz ausdrücklich. Eigentlich ist es ja vollkommen unnötig festzustellen, dass Abraham dass es der einzige Sohn ist, zumindest der einzige der Verheißung. Der Ismael ist nicht der Sohn der Verheißung, er ist der einzige. Und es ist völlig unnötig festzustellen, dass er ihn lieb hat. Welcher Vater sollte seinen Sohn nicht lieb haben? Es ist der Sohn der Verheißung, auf den er Jahrzehnte gewartet hat. Aber Gott betont es ganz ausdrücklich. Ich weiß, was ich von dir will. Deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, den sollst du mir geben. Und Abraham ist dazu bereit. Und so steht er auf dem Berg Moria. Liebe Geschwister, welche Liebe sieht dieser Berg? Die Liebe des Vaters zum Sohn. Und die Liebe Abrahams zu seinem Gott. Wie muss er Gott lieben, dass er ihm so vertraut und dass er dazu bereit ist? Welches Vertrauen sieht dieser Berg? Und welches Leid im Moment sieht dieser Berg? Wie muss es dem Abraham schier das Herz zerrissen haben, trotz aller Liebe und allem Vertrauen zu seinem Herrn? Er ist gerade dabei, mit eigenen Händen seinen Sohn zu töten und alle Hoffnung zu begraben. Zumindest menschlich gesprochen. Was hatte Abraham noch zu hoffen im Blick auf die Verheißungen Gottes, wenn sein Sohn tot ist? Welches Leid hat dieser Hügel gesehen, welchen herzzerreißenden Schmerz? Und welches Handeln Gottes? Ist ja ganz interessant, wer da redet, liebe Geschwister. Der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn ist im Alten Testament, da sind sich die Ausleger ziemlich einig, Jesus, der, bevor er auf die Erde gekommen ist, der Sohn, der sich später selber an diesem Ort ans Kreuz schlagen lässt, der greift jetzt ein und sagt, ich habe gesehen, dass du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast. Nochmal wird es betont, deinen einzigen. Nochmal sagt Gott, ich weiß, was ich von dir wollte, aber ich wollte dich nur prüfen. Behalte deinen Sohn. Und dann ist hinter dem Abraham der Widder. Welches Handeln, welches Eingreifen. Es braucht gar keine Worte. Also mir fiel es auch gerade nochmal auf, wenn ich es richtig gelesen habe. Gott sagt nicht, nimm den Widder. Der Abraham sieht den Widder, dann ist ihm klar. Den hat der Herr da bereitgestellt. Welcher Trost, wovon denn dieser Berg auch seinen Namen hat. Der Herr sieht. Er sieht hin. Oder er sieht. Wird außersehen. Er sieht unsere Not und er ersieht eine Lösung für unsere Not. Bei Abraham den Widder. Und der Herr ist zu sehen in seiner Liebe und Treue, in seinem wunderbaren göttlichen Eingreifen. Und liebe Geschwister, welche unvorstellbare Freude hat dieser Berg gesehen. Wenn wir uns in den Abraham versetzen, wie er da seinen gebundenen Sohn auf dem Altar liegen hat und das Messer in der Hand. Und dann greift der Herr ein. Und dann kann er das Messer zwar nicht aus der Hand legen, aber seinem Sohn die Fesseln aufschneiden und den Widder schlachten. Was meint er, was für eine Zentnerlast? Das sind Tonnen, die von der Seele gefallen sind. Und eine Freude, die nach dieser Qual des Weges da hinauf von ihm abfällt. Was für eine unvorstellbare Freude hat dieser Berg gesehen. Jetzt ist alles wieder da, was gerade eben verschwunden war. Die Liebe Gottes ist wieder greifbar, ganz nah, ganz unmittelbar. Seine Verheißungen sind nicht dahin. Dieses Ereignis und der Bericht und deshalb haben wir so breit angeschaut und ausgeführt, ist wie ein ausgestreckter Zeigefinger Gottes. Hier ist der Ort der Erlösung für alle Menschen. Moria, ein Berg der Liebe, des Vertrauens und des Sieges. Gott hatte diesen Berg erwählt als den Ort, an dem sein Name wohnen sollte. Das ist eine ganz außergewöhnliche Formulierung in der Bibel. War Gottes freie Wahl, dass er mit diesem Berg sein Heilshandeln an allen Menschen, ja am gesamten Kosmos verbindet. Dass Gott sich einen solchen Ort erwählen wollte, hatte er schon durch Mose angekündigt, auch bestätigt nochmal, 5. Mose 12, Verse 5 und 11, ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen. Also Gott redet da in quasi materialistischer, ganz konkreter, dinglicher Form, um seinen heiligen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne. Und dahin sollst du kommen. Mit diesem Ort hat sich der Herr auf ganz einzigartige Weise, solange es diese Erde gibt, verbunden. Und damit übrigens ja auch bei uns, das ist ja gewissermaßen wie ein Anker aus der Ewigkeit, aus der unsichtbaren Welt, ein Anker Gottes, den er mitten hinein in unsere Welt setzt. Ist nicht atemberaubend, dass Gott so einen konkreten Ort auf dieser Erde aussucht und seinen Namen dort niederlegt? Der lebendige Gott verbindet sich mit dieser Erde, ergibt sich gewissermaßen, könnte man sagen, eine Adresse auf dieser Erde. Seit dem Sündenfall ist diese Erde zwar unter die Herrschaft Satans geraten, Satan ist der Fürst und Gott dieser Welt, seit dem Sündenfall hatten wir neulich auch, aber deshalb wird Gott ihm diese Erde trotzdem nicht lassen. Gott wird ihm die Menschen nicht lassen, die auf dieser Erde wohnen. Ist das nicht großartig für uns selber, auch für unsere Angehörigen, vielleicht auch für die, die heute noch ferne vom Herrn sind? Wir beten und hoffen, dass sie zum Heil finden, denn auch für sie, für jeden Einzelnen, ist Jesus gestorben. Er will keinen Menschen lassen. Und so wählt Gott einen Ort des Heils, an dem er Satan entgegentreten und ihn besiegen wird. Einen Ort, an dem er die Menschen aus den Fängen der Finsternis und des Verderbens herausreißt. Den Vollzug dieser Ortswahl, 2. Mose, da haben wir es gesehen, sagt er ja, die der Herr euch erwählen wird. Die Vollzugsmeldung haben wir dann, 2. Chronik, Moment, die habe ich jetzt, macht gar nichts, habe ich gar nicht dabei, stört nicht. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria. Hätten wir diesen zweiten Vers nicht, der Berg Moria kommt nur zweimal in der Bibel vor. Einmal bei der Opferung Isaaks und dann beim Bau des Tempels. Dann wüssten wir nicht einmal hundertprozentig zweifelsfrei, wo der Berg Moria wirklich lag. Wir könnten es zwar schlussfolgern, aber 2. Chronik 3, Vers 1 sagt es unmissverständlich, auf dem Berg Moria baut Salomo den Tempel des Herrn. Hier soll ihm sein Volk begegnen, hier soll es ihn anbeten. Das war vor 3000 Jahren zur Zeit Salomos. Wobei, wenn wir es eben im Zusammenhang ansehen, deshalb nochmal dieses Bild, ist deutlich, Moria ist zwar ein gewisses Gebiet, aber Moria ist nicht speziell allein, denke ich, der Tempelplatz, sondern der Platz vor allem von Golgatha. Soweit ich sehe, Gott nimmt es in der Regel in diesen Details sehr genau. Deshalb neige ich dazu, dass Christus exakt an dem Ort gekreuzigt wurde, an dem Abraham 2000 Jahre zuvor den Altar für Isaak gebaut hatte. 2000 Jahre nach Abraham sieht dieser Hügel etwas ganz Ähnliches. Und doch ist es etwas unvergleichlich Größeres. Wieder bringt ein Vater seinen Sohn, und zwar seinen einzigen, den er lieb hat. Wir sehen jetzt ganz besonders deutlich, warum das bei Abraham so betont wird. Nicht allein, um die Seelenlage des Abraham möglichst anschaulich zu schildern, sondern um die Parallele schon 2000 Jahre zuvor hervorzuheben. Beide Male geht es um den Einzigen, den der Vater lieb hat. Die Opferung Isaaks war ja nicht nur eine Prüfung Abrahams, sie war vor allem und noch mehr eine prophetische Ankündigung des Heils, das einmal auf diesem Berg vollbracht werden soll. Noch einmal nimmt ein Vater seinen Sohn, seinen einzigen, den er lieb hat. Aber dieser Vater ist kein Mensch, dieser Vater ist der allmächtige Gott. Und sein Sohn ist der, durch dessen Wort das Universum geschaffen wurde. Wenn wir uns vorhin vor Augen gestellt haben, wie gigantisch dieses Universum ist, hier geht es um den, durch dessen machtvolles Wort dieses ganze Universum ins Leben gerufen wurde. Und der macht sich so klein, dass er an diesem Ort auftritt und sich für uns ans Kreuz schlagen lässt. An diesem Ort, auf diesem Berg des Heils. Aber diesmal ist keine Stimme da, die ruft halt ein. Diesmal gibt es zumindest zunächst kein Happy End, sondern die Welt versinkt in Finsternis und Trauer. Denn Gottes furchtbares Gericht über alle Sünde hat jetzt ein Opfer gefunden. Und hier hat Gott keinen billigen Ersatz. Gott muss, ganz anders als Abraham, seinen Sohn geben. Am Kreuz tut's kein Widder. Am Kreuz muss der Sohn sterben für uns. Liebe Geschwister, Golgatha, der Berg des Heils und der Berg der Liebe. Wie muss Gott uns lieb haben, dass er seinen Sohn für uns dahin gibt? Dem Abraham hat er es erspart, sich selbst erspart er es nicht, den Sohn, den einzigen, zu geben. Golgatha, der Berg der Liebe, aber auch ein Ort des Zorns, ganz gewiss auch ein Ort des Zornes Gottes über alle Sünde. Aber alle, die das, aber und das begreifen alle die nicht, die mit Karfreitag Probleme haben, die sagen, was für ein blutrünstiger Gott, der Blut fließen lassen muss, um vergeben zu können und so weiter, die begreifen das Entscheidende nicht, wenn sie auf Golgatha schauen. Und das hängt jetzt wieder mit dem Geheimnis der göttlichen Dreieinheit zusammen. Auch einer der Punkte, warum die so wichtig ist. Ja, es ist ein Ort des Zornes Gottes, Golgatha. Aber es ist der Zorn, den Gott selber trägt. Wenn wir es uns innerhalb der göttlichen Dreieinheit versuchen vorzustellen, dann ist doch so, dass Gott gewissermaßen mit der einen Hand den Zornesblitz schleudert auf uns Menschen herab. Denn uns muss er ja zurecht treffen, jeden von uns. Wir alle sind Sünder, mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Keiner von uns gerecht. Jeder von uns muss von diesem Blitz eigentlich getroffen werden. Und so schleudert der Herr mit der einen Hand den Zornesblitz herab und mit der anderen, mit seinem Sohn, fängt er ihn auf und lenkt ihn auf sich selbst. Gott straft sich selbst für uns. Und deshalb muss er Mensch werden, weil der Mensch muss ja gestraft werden. Gott nimmt unsere Stelle ein durch seine Menschwerdung, um an unseren Ort zu treten. Strafe muss nach den Ordnungen göttlicher Gerechtigkeit sein. Aber wenn uns die Strafe treffen würde, würde sie uns vernichten für Zeit und Ewigkeit. Aber unser himmlischer Vater will nicht, dass wir vernichtet werden, er will, dass wir leben. Und deshalb lenkt er die Strafe auf sich. Golgatha, der Berg des Heils, der Freiheit von aller Sünde und Schuld. Wir sind frei von Schuld, liebe Geschwister. Jede Schuld ist vergeben. Es ist so unbegreiflich groß, das sagt die Bibel immer wieder. Jesus hat das ganze Universum, den Kosmos erlöst. Tatsächlich, es ist eine allumfassende Erlösung. Die ist tatsächlich geschehen. Für jeden Menschen ist diese Erlösung geschehen. Das Problem ist nur ein einziges. Sie muss angenommen sein. Keiner wird zwangsläufig begnadigt. Es muss angenommen sein. Die Erlösung ist geschehen. Jede Schuld ist vergeben, wo sie bekannt und erkannt wird. Das ist die Voraussetzung. Es gibt immer wieder, betone ich es, keine voraussetzungslose Vergebung. Sünde muss erkannt und bekannt werden. Nur so wird sie vergeben. Wir hatten gesagt, Golgatha, der Berg des Siegs. Welchen Sieg hat dieser Berg gesehen? Ganz besonders wichtig, auch in diesen Tagen, wo die Finsternis sich mehr und mehr ausbreitet. Über alle Mächte der Finsternis. Da geht es dann übermorgen weiter am Osterfest. Dieser Berg darf den Triumph sehen über alle Mächte des Bösen und des Todes, den Triumph der Auferstehung. Wir betonen es immer wieder, auch wenn sich diese Mächte heute so gebärden, wie sie es tun. Und sie können uns manches nehmen, aber das Wesentliche können sie uns nicht nehmen. Sie sind besiegt. Golgatha, der Ort und Berg des Sieges. Und zum Schluss nochmal, Golgatha, der Berg der Liebe. All das hat Jesus für uns vollbracht. Aber all das finden wir nur auf diesem Berg, auf diesem einen. An diesem einen Ort. Das ist die Intoleranz der Bibel. Die Bibel sagt nicht, ihr könnt das Heil finden, wo ihr wollt. Ihr könnt das Heil an einem einzigen Ort finden, den der Herr dafür bestimmt hat. Manche finden das ungerecht. Aber liebe Geschwister, wisst ihr, wenn ich auf der Bank Geld habe und ich will es abheben, dann muss ich auch formgerecht unterschreiben auf dem Scheck oder irgendwo auf der Überweisung. Und da kann ich auch nicht irgendeinen Haken drunter setzen und beschweren, dass ich das Geld nicht kriege. Es ist eigentlich doch in unserem Alltag überall auch so, dass ich es korrekt machen muss, wenn das Ding funktionieren soll. Und Gott ist der souveräne Gott und er hat diesen einen Ort als Ort des Heils bestimmt. An diesem einen Ort unterm Kreuz bei Jesus, da finden wir Heil, Liebe, Vergebung. Dass doch auch jeder von uns ganz persönlich diesen Berg des Heils findet und Leben und Fülle in Jesus für sich annimmt und sagt, ja, Herr Jesus, dir will ich mit ganzem Herzen gehören. Dein Heil will ich annehmen, das du für mich auf diesem Berg des Heils vollbracht hast. Der Herr möge es schenken. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir nochmal von ganzem Herzen, dass du es uns in seinem Wort so anschaulich, so deutlich vor Augen stellst. Ja, wie schwer unsere Sünde wiegt, dass du nicht einfach ein Widder opfern konntest, um uns zu erlösen, sondern dass du selbst für uns in den Tod gehen musstest. Und dass du das auch wirklich eben getan hast und bis heute dieser Ruf der Gnade gilt, dass du deine Hand ausstreckst, dass wir umkehren. Und da bitten wir dich doch für die vielen Menschen, die diesen letzten Schritt noch nicht getan haben und du weißt, wie weit ein jeder Einzelne entfernt sein mag, dass du doch noch die Zeit nutzt, durch deinen Heiligen Geist zu rufen, einzuladen, auch uns dazu gebrauchst, unsere Gebete, unsere Gottesdienste, auch die Übertragung übers Internet. Wir danken dir auch dafür die Möglichkeiten, die wir immer noch haben, dass wir sie doch nutzen, solange die Möglichkeiten noch bestehen. Auch in unserem Volk und Vaterland, Herr, wir sind immer wieder erschrocken, erschüttert, wie weit es sich in seinen wesentlichen Teilen von dir abgewandt hat, wie weit Unmoral, Bosheit, Ungerechtigkeit, Rechtlosigkeit herrschen, um sich gegriffen haben, dass du doch noch einmal etliche, möglichst viele zur Umkehr rufst, auch bei denen, die in unserer Politik, in der Regierung, in unserem Staat, in den Behörden Verantwortung tragen, dass sie nicht dem Unrecht und nicht dem Bösen dienen, sondern sich dir zuwenden, sich von dir führen und leiten lassen. Auch die viele Schuld, die viele in den vergangenen Jahren auf sich geladen haben, erkennen, bekennen und sich von dir vergeben lassen. Menschen mögen unversöhnlich nachtragend zu sein, Herr. Aber das ist das Großartige bei dir, egal wie groß unsere Schuld war, auch in den letzten Jahren. Egal wie viele Menschen manche auf dem Gewissen haben mögen, wenn sie umkehren, Buße tun, Vergebung erbitten, dann ist deine Gnade größer als ihre Schuld. Dass doch dieses Heil auch in unserem Volk, in unserem Staat und Land nochmal spürbar und greifbar wird. Wir loben und preisen dich dafür. Und so geh du jetzt auch mit uns in diesen Tag. Wir danken dir, dass wir mit allen Anfechtungen, mit allen Nöten, mit allem, was uns plagen, aber auch freuen mag, jeden Tag neu in dir zur Ruhe kommen dürfen. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.